Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, den 12. November. Das sind unsere heutigen Themen. Die Schweiz muss das neue Freihandelsabkommen mit der Türkei definitiv begraben. Das fordern 30 Schweizer Zivilorganisationen vom Bundesrat.
Wir sind einfach der Ansicht und haben das auch in unserem Brief an den Bundesrat dargelegt, dass momentan die Situation mit der türkischen Regierung so schlimm ist, dass man ein ganz deutliches Zeichen dem Regime Erdogan gegenüber setzen muss.
Dann die Stadt Bern setzt den Rotstift an.
Ich werde alles daran setzen, dass wir die Steuern nicht erhöhen müssen, sondern dass wir eben den Finanzhaushalt mit den Investitionen, die kommen, dass wir das bewältigen können.
Heute sprechen wir mit Gemeinderat Michael Ebersold über Sparmaßnahmen in der Direktion für Finanzen, Personal und Informatik. Und?
Ich würde das allen Menschen, die gerne schreiben, empfehlen. Schreibt Tagebuch. Diese Tage sind ziemlich wichtig, die wir erleben.
Sam Geiser muss es wissen, seit Mitte März dokumentiert er die Ereignisse und reflektiert deren Konsequenzen. Wir sprechen mit ihm über sein Buch Fieber, ein Journal in Zeiten von Corona. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Der Kanton Bern soll eine neue Partei erhalten. An der gestrigen Online-Abstimmung haben jeweils über 90% der Mitglieder von CVP und BDP Ja gesagt zu einer Fusion. In Zukunft wollen die beiden Parteien gemeinsam unter dem Namen Mitte Bern politisieren. Laut Medienmitteilung beginnen nun konkrete Verhandlungen über das gemeinsame Programm. Im Frühling kommenden Jahres soll dann die Gründung der neuen Partei Mitte Bern vollzogen werden. Der Gemeinderat hat einen Kredit verabschiedet für einen neuen Stadtteilpark. Auf dem Muttach-Areal soll eine neue Grünfläche entstehen. Das Areal liegt zwischen Loriplatz und Europaplatz. Wegen der anstehenden Sparmaßnahmen sei das Projekt aber redimensioniert worden, so der Gemeinderat in einer Medienmitteilung. Für die Umsetzung des Gesamtkonzepts habe er nun 3,5 Millionen Franken zur Verfügung gestellt. Der neue Park öffnet voraussichtlich im Jahr 2023. Vor der Küste Libyens sind 6 Geflüchtete ertrunken. Rund 100 andere konnte die spanische Hilfsorganisation Open Arms retten. Das schreibt tagesschau.de. Auf dem Rettungsschiff Open Arms befinden sich nun über 260 Menschen, da die Organisation bereits zuvor Flüchtende aus dem Meer geborgen hatte. 16 Mitglieder des Parlaments in Hongkong treten gemeinsam zurück. Dies aus Protest gegen den Ausschluss von 4 weiteren Abgeordneten. Wie die South China Morning Post gestern berichtete, werde die gesamte pro-demokratische Opposition somit geschlossen zurücktreten. Eigentlich hätten in Hongkong im vergangenen September Wahlen stattfinden sollen. Die Behörden benutzten aber Corona als Grund, um die Wahlen auf 2021 zu verschieben. Und noch zum Wetter. Freitag, Samstag und Sonntag gibt es viel Sonne. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 11 und 13 Grad. Am Montag ziehen dann vermehrt Wolken auf und es könnte ab und zu regnen bei noch rund 8 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Seit über 2 Jahren schon liegt das neue Freihandelsabkommen mit der Türkei in der Schublade. Längst hat es das Schweizer Parlament genehmigt, der Bundesrat aber zögert, das Abkommen in Kraft zu setzen. Grund sind die besorgniserregenden Entwicklungen in der Türkei, die Menschenrechtsverletzungen im Innern, die aggressive Außenpolitik. Nun aber will Wirtschaftsminister Guy Parmela das überarbeitete Abkommen mit der Türkei trotzdem ratifizieren und stößt damit auf breiten Widerstand. Sicher nicht jetzt, monieren zahlreiche ParlamentarierInnen und fast 30 Zivilorganisationen, fordern in einem Brief an den Bundesrat, das Abkommen definitiv zu begraben. Vilmaral fragte Urs Seckinger, Präsident der NGO Solifond und Koordinator der Plattform für Frieden und Solidarität in der Türkei und in Kurdistan, warum die 30 Organisationen das Freihandelsabkommen definitiv ad acta gelegt haben wollen.
Wir sind einfach der Ansicht und haben das auch in unserem Brief an den Bundesrat dargelegt, dass momentan die Situation mit der türkischen Regierung so schlimm ist, dass man ein ganz deutliches Zeichen dem Regime Erdogan gegenüber setzen muss. Und das kann nur auf wirtschaftlicher Ebene passieren, denn politische Gespräche führen zu nichts. Das haben wir gesehen. Wir haben das diskutiert und ein solches ganz klares Zeichen wäre die Aufkündigung des Freihandelsabkommens und deshalb fordern wir das.
Sie begründen Ihren Widerstand gegen dieses Abkommen einerseits mit der aggressiven Außenpolitik der Türkei in Kurdistan, in Syrien, Libyen, Bergkarabach nun neuerdings auch. Andererseits aber auch mit der Repression gegen Andersdenkende im eigenen Land, also in der Türkei. Können Sie hier ein Beispiel geben?
Ja, letztes Jahr fanden lokale Wahlen in der Türkei statt, also für die Gemeinden. Die Gemeinden sind eine ganz wichtige Ebene für die HDP, die linke prokurdische türkische Partei, weil wenn überhaupt in dieser politischen Konstellation der Türkei etwas passieren kann, dann kann das auf lokaler Ebene passieren. Da können sie etwas machen mit sozialen Projekten. Sie haben auch im Südosten der Türkei viel gemacht, im migrantischen Bereich für die Flüchtlinge, die aus Syrien in die Türkei kamen. Und diese lokalen Wahlen fanden statt und danach wurden in 56 Gemeinden, wo HDP-Politikerinnen und Politiker als Gemeindevorsteher gewählt wurden, wurden diese abgesetzt und durch Verwalter des AKP-Regimes ersetzt. Das ist ein ganz klarer Bruch mit demokratischen Regeln und das ist einfach Durchsetzung des Willens der Zentralregierung in der Türkei.
Die Schweiz hat ja insgesamt rund 30 Freihandelsabkommen unterzeichnet, darunter auch mit autoritär regierten Staaten wie China zum Beispiel oder Ägypten. Und es ist ja dort immer wieder die Frage, inwiefern ein Wirtschaftsabkommen auch Passagen enthalten soll zu Menschenrechten, Demokratie, zur Rechtsstaatlichkeit. Der Schweizer Wirtschaftsdachverband Economy Suisse zum Beispiel sieht darin klar zwei Paar Schuhe, also bei den Wirtschaftsabkommen geht es um den Handel. Der Einsatz für Menschen- und Grundrechte müsse auf anderen Ebenen mit anderen Mitteln vorangetrieben werden. Warum sehen Sie das anders? Warum sagen Sie, diese zwei Ebenen sind klar miteinander verbunden?
Vielleicht noch eine Vorbemerkung dazu. Im überarbeiteten Freihandelsabkommen mit der Türkei gibt es auch Klauseln drin, die die Einhaltung der Arbeitnehmerinnenrechte einfordern. Das ist gut und recht. Es gibt auch viele Freihandelsabkommen, wo eben die Menschenrechte als Grundsatz deklariert werden. Durchgesetzt werden sie dann aber doch nicht. Es bleibt dann einfach auf dem Papier stehen. Letztlich sind es dann die wirtschaftlichen Interessen. Und das ist natürlich ein Widerspruch, den die Schweiz schon seit Jahrzehnten lebt. Ich erinnere mich an die ganzen Diskussionen um das Apartheidsregime in Südafrika. Da war auch immer die Rede davon, dass die Menschenrechte die eine Seite sei, aber die Wirtschaftsbeziehungen sei etwas ganz anderes. Das stimmt einfach nicht. Diese Regimes missachten demokratische, politische Grundregeln, sogar das Völkerrecht so weitgehend, dass man da einfach klipp und klare Zeichen setzen muss. Und da ist natürlich die Schweizer Wirtschaft in diesem Widerspruch drin. Sie möchte natürlich Geschäfte machen mit diesen Regimen und wir sagen, das geht nicht mit Regimen, die so krass die Menschenrechte, Völkerrechte missachten.
Die Schweiz und die Türkei sind wichtige Handelspartner. Die Schweiz importiert viel aus der Türkei, verkauft auch viel in die Türkei. Und doch bleibt die Frage, wer von diesem Handelsabkommen abhängiger ist. Denken Sie, die Türkei kümmert das wirklich, ob dieses revidierte Abkommen mit der Schweiz nun in Kraft tritt oder nicht?
Das ist schwierig zu sagen, weil die Türkei, einmal war sie eher für einen westlichen politischen Weg eingestellt, dann hat sie sich wieder an Putin angelehnt, jetzt will sie einen eigenen Weg als führende Kraft in der muslimischen Welt dastehen. Das ist schwierig zu sagen, was es auslöst. Es ist einfach ganz wichtig, dass damit international ein Zeichen gesetzt würde. Denn ansonsten bleibt es einfach bei Deklamationen, man kritisiert den türkischen Präsidenten, man droht ihm Sanktionen an, aber letztlich ist nichts passiert bis an ihn. Und das gründet natürlich jetzt gerade für Europa und wo die Schweiz auch mit dazugehört, in diesem unsäglichen Migrationsabkommen, das die EU mit der Türkei geschlossen hat, wo die Türkei sich einfach verpflichtet, die migrantischen Menschen nicht weiterziehen zu lassen. Und damit hat sie natürlich ein Erpresserpotenzial der EU gegenüber. Anstatt dass man in der EU sich für eine menschliche Migrationspolitik bemüht, macht man einen Deal mit einem Autokraten der übelsten Sorte.
Die EU hat sich ja kürzlich auch damit befasst, ob sie gegen die Türkei wirtschaftliche Sanktionen verhängen soll oder nicht. Sie hat sich dann dagegen ausgesprochen. Wäre es Ihrer Meinung nach strategisch nicht sinnvoller, statt Freihandelsabkommen zu sistieren, auf wirtschaftliche Sanktionen zu setzen?
Das ist sicher sinnvoll, nur sind wirtschaftliche Sanktionen, müssen ja, damit sie wirklich greifbar sind, auf internationaler Ebene verhängt werden. Da sehe ich auch das Problem, dass dann einfach einzelne Produkte schwierig sind. Ich habe einfach mit großem Interesse gelesen, dass zum Beispiel Volkswagen die Investitionen in ein riesen neues Automobilwerk bei Izmir in der Türkei auf Eis gelegt hat. Dies aufgrund der kürzlichsten Entwicklungen in der Türkei. Und das zeigt doch, dass auf wirtschaftlicher Ebene die Türkei verletzlich ist. Also man sieht an diesem Beispiel Volkswagen ganz deutlich, dass da Zeichen gesetzt werden können.
Urs Seckinger ist Präsident der NGO Solifon und Koordinator der Plattform für Frieden und Solidarität in der Türkei und in Kurdistan.
Rabe Info.
Gleich sprechen wir hier im Info mit dem Finanzdirektor der Stadt Bern über die geplanten Sparmaßnahmen. Erst gratulieren wir aber noch diesem Herrn hier zum 75. Geburtstag. Hier ist Neil Young mit Old Man.
Old Man, look at my life, I'm a lot like you. Old man, look at my life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. Like you were.
Rabe Info.
Die Stadt Bern muss sparen. Aufgrund der aktuellen Krise und fehlenden Steuereinnahmen rechnet sie für dieses Jahr mit gravierenden Defiziten. Defizite, die sich kurz- und langfristig gesehen lediglich mit umfangreichen Sparmaßnahmen bewältigen lassen. Bereits Anfang Juni schnürte der Gemeinderat daher ein erstes umstrittenes Sparpaket. Dieses wurde mittlerweile vom Parlament überarbeitet. Das Budget kommt nun am 29. November zur Abstimmung. Für den Berner Gemeinderat wird dieser Tag zum Spießrutenlauf. Schließlich wird am 29. November nicht nur über die Budgetvorlage abgestimmt, sondern auch ein neuer Gemeinderat gewählt. In diesen Tagen sprechen wir hier im Rabe Info mit den einzelnen GemeinderätInnen über die Sparmaßnahmen in ihrer Direktion, heute mit Michael Ebersold von der Direktion für Finanzen, Personal und Informatik. Im Gespräch mit Salim Staubli erklärte er zunächst, wie es angesichts der Krise um den Finanzhaushalt der Stadt Bern stehe.
Also die Stadt Bern steht nach wie vor finanzpolitisch solide da. Wir haben einen Finanzüberschuss von 87 Millionen. Wir haben fast 200 Millionen in Sonderfinanzierung für künftige Investitionen, vor allem Schulbauten, Eis- und Wasseranlagen. Aber wir haben Corona, wir haben einen Rückgang bei den Steuern und wir müssen den Kurs jetzt etwas anpassen.
Im Hinblick auf das Budget 2021 haben Sie Anfang Juni umfangreiche Sparmaßnahmen angekündigt. In der Zwischenzeit wurden die beschlossenen Maßnahmen jedoch vom Parlament noch einmal überarbeitet. Herr Ebersold, wie zufrieden sind Sie mit dieser überarbeiteten Version des Budgets 2021?
Also es war ja wirklich eine Gratwanderung, sage ich jetzt einmal, zwischen Sparmaßnahmen umzusetzen und nicht zu übersteuern. Wir haben Corona, also die Wirtschaft kommt, die will Geld, wir müssen Mietzinsen erlassen, wir haben tiefere Steuereinnahmen und wir haben jetzt eigentlich einen Kompromiss, wir haben für rund 20 Millionen Entlastungsmaßnahmen beschlossen und wir kommen mit einem Budget, mit einem Defizit von rund 40 Millionen Franken. Ich denke, in dieser Krisenzeit ist das ein wirklich verantwortbares Budget, das wir dem Stimmvolk vorlegen können.
Auch in Ihrer Direktion gab es ja vom Parlament noch einmal Anpassungen bei den Entlastungsmaßnahmen, so vor allem beim baulichen Unterhalt von Immobilien, welche der Stadt Bern gehören. Insgesamt 2,5 Millionen Franken soll Ihre Direktion hier einsparen. Das sind ja fast 500.000 Franken mehr als ursprünglich geplant. Das ist nicht gerade wenig. Finden Sie das dennoch angemessen?
Ich denke, im jetzigen Moment ist das verantwortbar. Wir müssen sehr gut aufpassen, dass wir nicht die gleichen Fehler wiederholen, die vor rund 20 Jahren gemacht wurden. Man hatte Schulden oder die Stadt hatte Schulden. Sie hat zu wenig investiert und das rächt sich jetzt. Und das will ich auf keinen Fall. Aber im Moment, ganz rasch, geht es wirklich darum, Maßnahmen zu beschließen, die entweder die Menschen direkt spüren oder eben halt im baulichen Unterhalt etwas zurückzufahren. In diesem Ausmaß ist auch diese zusätzliche Einsparung verantwortbar. Ich habe da auch Hand geboten, eben damit wir dann gewisse Institutionen weit unterstützen können und das Geld auch in die Quartiere zu den Menschen fließt.
Was ja in Ihrer Direktion auffällt, wenn man sich das Budget 2021 etwas genauer vor Augen führt, ist ja, dass die Nettoerlöse in Ihrer Direktion gegenüber dem Vorjahresbudget um insgesamt über 41 Millionen Franken sinken. Das ist ja schon eine außergewöhnlich hohe Zahl. Herr Ebersold, können Sie noch etwas ausführen, weshalb die Erlöse dermaßen tiefer ausfallen?
Also eben ein Budget, das ist ja wir gehen von Prognosen aus und das ist ein Finanzplan. Und wir haben zwei Effekte. Wir waren 2019 waren wir rund 35 Millionen unter Budget. Wir haben nicht einen Einbruch in diese Größenordnung, aber wir waren unter Einbruch. Und wir haben dann mit Corona haben wir in unseren Prognosen davon ausgehen müssen, dass noch einmal rund 30 Millionen weniger Steuereinnahmen kommen. Und das führt dazu schlussendlich, dass wir die Einnahmen massiv nach unten korrigieren mussten, dass wir Sparpakete geschnürt haben und im Endeffekt eben jetzt mit einem Budget vor das Stimmvolk gehen, wo wir sagen, wenn das genauso kommt, wie die Prognosen von uns jetzt angenommen werden, dann werden wir ein Defizit von 40 Millionen Franken einfahren. Aber wie gesagt, das ist eine Planung und wie es dann effektiv nächstes Jahr aussieht, das wissen wir nicht.
im Kampf gegen die zusätzliche finanzielle Belastung durch die Krise, durch die derzeitige Krise, setzt der Berner Gemeinderat ja grundsätzlich auf Sparmaßnahmen. Andererseits wäre es ja theoretisch denkbar, dass sie auch versuchen, einfach mehr Einnahmen zu generieren, beispielsweise mit Steuererhöhungen. Herr Ebersold, weshalb ist dies für den Gemeinderat derzeit keine Option?
Ja, also das hat der Gemeinderat natürlich schon auch überlegt, aber gerade auch in dieser Krisenzeit ist eine Steuererhöhung sicher der falsche Weg. Es ist auch so, dass wir wirklich jetzt unsere Haushaltsausgaben ganz, ganz präzise machen müssen. Wir können und müssen ausgabeseitig korrigieren, bevor solche Maßnahmen, wie das jetzt in Könitz diskutiert werden, auch in Bern eintreffen. Und ich werde alles daran setzen, dass wir die Steuern nicht erhöhen müssen, sondern dass wir eben den Finanzhaushalt mit den Investitionen, die kommen, wir sprechen von 1,2, 1,5 Milliarden Franken, dass wir das bewältigen können.
Ihre Parteikollegin und Gemeinderatskandidatin Marieke Kreuth sieht eine weitere Sparmöglichkeit auch darin, dass gerade Schulen und andere öffentliche Gebäude künftig nicht mehr in der, sagen wir, Luxusvariante gebaut werden. Sind Sie hier gleicher Meinung wie Ihre Kollegin und sehen ebenfalls Sparpotenzial in diesem Bereich?
Also ich würde mich gegen den Ausdruck Luxusbauten würde ich mich wehren. Wir haben einen guten Standard, aber wir haben auch hohe Anforderungen an die Umwelt. Wir wollen die Biodiversität, wir wollen Begrünung und das kostet Geld. Aber in der Tat müssen wir jetzt auch die Investitionen prüfen. Können wir verschieben, können wir auf Investitionen verzichten und auch gibt es im Standard Einsparpotenzial, aber das wird nicht 100 von Millionen sein, sondern das ist wirklich in einem kleinen Bereich, wo wir mit dem Standard auch noch die Ausgaben reduzieren können.
Ende November gibt es in der Stadt Bern ja nicht nur Wahlen, sondern die Stimmbevölkerung darf sich eben auch zum erwähnten Budget 2021 äußern. Herr Ebersold, was sind Ihre Argumente? Warum soll die Stimmbevölkerung dieses Budget annehmen?
Ja, so, weil es ein soziales Budget ist. Also wir sind eine rot-grüne Regierung und wir setzen eben auf die Menschen. Wir wollen investieren in Qualität, auch in eine hohe Lebensqualität, in Bildung. Ich persönlich natürlich auch in den sozialen Wohnungsbau, günstige Wohnungen. Und da braucht der Staat auch Mittel, der darf nicht ausgeblutet werden. Also das Budget ist auch ein Ja zu günstigem Wohnraum, zu einer sozialen Politik.
Soweit Michael Ebersold, Direktor für Finanzen, Personal und Informatik. Morgen sprechen wir an dieser Stelle mit Reto Nause über die Sparmaßnahmen in seiner Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie.
Radio Info. Kultur.
Tagebuch schreiben, ein gutes Mittel, um seine Gedanken zu ordnen. Das dachte sich auch der Berner Autor Samuel Geiser, als er ab Mitte März dieses Jahres täglich in die Tasten haute. Herausgekommen ist Fieber, ein Journal in Zeiten von Corona. Ein Buch, welches die Leserin mitnimmt durch die Hochs und Tiefs einer außergewöhnlichen Zeit. Geschrieben von einem scharfen Beobachter, der schon lange in kleinem Rahmen Notizen über den Alltag festhält, wie er mir erzählt hat. Doch Corona habe alles verändert.
Corona, so wie ich das gespürt habe, was da auf uns zukommt, zeigte mir, das reicht bei weitem nicht aus. Und ja, dann habe ich mich da hineingegeben und diese Form entwickelt, die jetzt da ist, mit sehr persönlichen Beobachtungen im Kleinen bis hin zu Betrachtungen in der Weltpolitik. Ja.
Montag, 16. März 2020, fertiglustig. So beginnt das Journal von Sam Geiser. Erst schreibt er nur für sich selbst, kurze Zeit später sei ihm aber klar gewesen, dass er die Chronik veröffentlichen wolle.
Für mich war einfach nach dem 16. März, nach der Ausrufung des Notstands durch den Bundesrat klar, ich erlebe jetzt gerade eine historische Zäsur. Etwas, das man hoffentlich nur einmal im Leben erlebt. Und ich möchte dies bewusst erleben. Ich möchte das schreibend erleben. Ich möchte ich sein, ich, der aus dem Fenster schaut und beobachtet, was auf der Straße abgeht unter diesen Notstandsbedingungen. Ich möchte im Internet mich orientieren, was laufen für Diskussionen international, über das, was hier als Krise über die Welt einbricht. Und dafür waren die paar Zeilen in meinem Kurztagebuch, das ich eben sonst führe, bei weitem nicht ausreichend.
Der Journalist sagt, er sei in ein richtiges Schreibfieber geraten. Über Wochen und Monate setzt er sich jeden Tag an den Schreibtisch, dokumentiert Ereignisse und reflektiert über deren Konsequenzen. Immer wieder kommt dabei auch Systemkritik zur Sprache, gegen Großkonzerne und Fluggesellschaften oder auch mal für mehr Wertschätzung gegenüber Care-Arbeitenden.
Ich glaube schon, dass gerade Corona auch breitere Kreise dazu gebracht hat, dass Systemkritik wichtig ist, unabdingbar. Dass eine Krise wie Corona, die wirklich eine Generationenkrise ist oder die man eben nur einmal im Leben erlebt, den Blick schärfen kann für Tücken und Lücken.
Die Chronik begleiten Fotos in Schwarz-Weiß von Alexander Ecker. Dabei sei es nicht darum gegangen, dass der Fotograf einfach das Geschriebene illustriere. Ecker sei selbstständig unterwegs gewesen für ein Foto-Essay.
Und ich würde sagen, er hat nicht einfach gewöhnliche Bilder gesucht, das leere Tram, die leeren Straßen, sondern, finde ich, er hat sehr starke, fast ikonische Bilder nach Hause gebracht, die wirklich die Zeit in einem Bild eben fassen. Zum Beispiel der leere Bundesplatz mit einer Laterne und der Aufschrift Mehr Licht oder das Hochzeitspaar, das sich nach der Trauung ironisch durch die Maske küsst. Ja, das sind die Bilder von Alexander, die sehr für mich zu meinem Journal gehören.
Nun ist November, die zweite Welle ist da und zumindest ein Teil-Lockdown. Trotzdem fühlt es sich heute ganz anders an als damals im Frühling. Aus dieser Corona-Krise könne die Menschheit viel lernen, hofft der Autor Samuel Geiser.
Wir haben auch lernen können, dass wir eine globale Gesellschaft sind, die nur gemeinsam überleben wird. Davon bin ich überzeugt. Dass wir als Spezies auch nur gemeinsam überleben können, wenn wir grundsätzliche Fragen stellen an unsere Lebensweise, an unsere Wirtschaften.
Nach einer kurzen Pause sei er nun wieder am Schreiben, so der 70-Jährige. Er wisse aber noch nicht, ob er seine Gedanken wieder veröffentlichen wolle. Im Moment sei das Schreiben vor allem ein Mittel, sich im Fluss der Ereignisse und Meinungen zu orientieren.
Ich würde das allen Menschen, die gerne schreiben, empfehlen. Schreibt Tagebuch. Diese Tage sind ziemlich wichtig, die wir erleben. Schreibt Tagebuch, vielleicht nur schon für eure Enkelkinder, die das mal lesen könnten.
Das Buch Fieber, ein Journal zu Zeiten von Corona, ist im Stempfli Verlag erschienen.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Donnerstag, den 12. November. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11, dann unter anderem mit einem Bericht über Krankheiten in Games. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall und Salim Staubli und am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Schön, dass ihr dabei gewesen. Habt noch Sorge. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.